Sie hören einen Podcast aus dem Stadtarchiv Ratzeburg in Kooperation mit der Volkshochschule Ratzeburg. Es spricht Stadtarchivar und Autor Christian Lobau.
Wann wurde denn die NSDAP tatsächlich einflussreich in Ratzeburg?
Also man kann wirklich feststellen, dass mit der Landtagswahl 1932 die NSDAP erstmals zur stärksten Partei im Kreis Herzogtum Lauenburg wurde. In Ratzeburg, eben durch die Beamtenschaft stark geprägt, erwies sich die Mitgliederwerbung nach wie vor als schwierig. Aber das ist schon ein wichtiges Datum oder ein wichtiges Jahr, wo man sieht, so da hat sich jetzt doch einiges getan und entwickelt.
Und wie entwickelte sich die Stadtvertretung nach 1933?
Wir haben 1933 erstmal die Auflösung der kommunalen Körperschaften. Das war also Anfang Februar 1933 gleich durch die kommissarische preußische Regierung veranlasst worden und Neuwahlen werden dann auf den 12. März 1933 festgelegt. Das ist natürlich eine sehr kurze Zeit gewesen, um überhaupt sich vorzubereiten, Wahlkampf zu machen. Das war eigentlich kaum möglich. Und wir sehen, dass die anderen Parteien, sowohl DVP, KPD, SPD, einige Versammlungen noch abhalten. Aber mehr kann man eigentlich kaum über diesen Wahlkampf sagen. Es ist dann so, dass wir einmal als Kräfte haben, die antreten. Die SPD ist, die noch relativ stark und intakt dann auftreten kann, auch die KPD. Und dann haben wir so eine Art bürgerliche Einheitsliste und die NSDAP hier vor Ort. Diese bürgerliche Einheitsliste, das ist ganz interessant, die wird eben von verschiedenen Gruppen unterstützt. Also sowohl von den Gewerbetreibenden hier, den selbstständigen Kaufleuten, den Gastronomen, dem Kommunalverein und auch dem Beamtenortskartell. Und Ergebnis der Stadtverordnetenwahlen sind dann 7 Sitze für die NSDAP, 4 für diese bürgerliche Einheitsliste und 3 für die SPD, sodass wir also gar nicht diese überwältigende Mehrheit dann in der Stadtverordnetenvertretung haben für die NSDAP, die versucht, mit dieser bürgerlichen Einheitsliste zusammenzugehen. Das scheitert hier aber. Also es ist jetzt nicht so, dass diese Einheitsliste dann sagt, das machen wir gar nicht oder wir haben irgendwie Berührungsängste, aber es scheitert daran, dass die Nationalsozialisten einfach überhöhte Forderungen stellen, was Sitze im Magistrat etwa angeht und Posten angeht. Ergebnis ist, dass diese Einheitsliste sich entscheidet, dann mit der SPD zusammenzustimmen, wodurch sich ein Patt ergibt. In der konstituierenden Sitzung stimmt also die bürgerliche Einheitsliste mit der SPD. Und das Problem, das dann entsteht, ist, dass für die wichtigen Ämter Losentscheidungen getroffen werden. Und in all diesen Losentscheidungen, also Vorsteher wird dann ein Nationalsozialist, der Stellvertreter, zweiter Bürgermeister wird Nationalsozialist. Wir haben dann einen Magistrat, der sich aus 2 Vertretern der NSDAP und je einem der Einheitsliste und der SPD zusammensetzt. Dann geht es sehr schnell mit Maßnahmen gegen die SPD, die ja verboten wird. Die Abgeordneten der SPD vor Ort versuchen, dieser Maßnahme dadurch zu entgehen, dass sie sagen, wir sind aus der SPD ausgetreten und versuchen dann als unabhängige Vertreter dort zu bleiben. Aber in der nächsten Sitzung der Stadtverordneten werden die einfach rausgedrängt. Also man entfernt sie praktisch aus der Versammlung und sie tauchen dann auch nicht wieder auf. Und da hilft ihnen auch nichts zu sagen, wir sind ja nicht mehr SPD-Mitglieder, sondern haben unser Mandat. Das interessiert dann einfach nicht mehr. Und damit ist diese Partei als Opposition überhaupt nicht mehr sichtbar.
Bekommt die NSDAP denn auch gleich Zugriff auf das Bürgermeisteramt?
Nein. Wir haben den in der Weimarer Zeit gewählten Karl Saalfeld, der bis zum Ende seiner Amtszeit auch Bürgermeister, Chef der Verwaltung bleibt.
Das heißt also auch mit dem Verbot der SPD und mit dem Herausdrängen der anderen kommunalen Kräfte aus dem Gemeinderat sind wir ja schon wirklich mitten in der Zeit der Machtergreifung.
Ja, das kann man wirklich sagen. Also wir haben.
Und auch der Gleichschaltung.
Da beginnt eigentlich die Gleichschaltung auf dieser Ebene oder ist damit fast abgeschlossen. Es kommt dann dazu, dass sehr schnell schon Ende 1933 die bestehenden Gemeindeordnungen abgeschafft werden. Also das heißt, wir haben ein neues einheitliches Gemeinderecht, ein neues Gemeindeverfassungsgesetz als Grundlage für eine Ortssatzung 1934. Und das trägt dazu bei, dass die nationalsozialistische Staatsauffassung auch auf der Gemeindeebene durchgesetzt wird. Das heißt, das Klassische, was wir haben, die Vertretungskörperschaften, Mehrheitsprinzip und was es sonst gibt, wird abgeschafft. Wir haben einen Bürgermeister als verantwortlichen Leiter, Führerprinzip auch auf der Gemeindeebene. Die Abstimmung gibt es nicht mehr und die Beigeordneten sind jetzt gesetzliche Vertreter des Bürgermeisters und die Gemeinderäte haben eigentlich nur noch beratende Funktion. Die werden dann berufen, also nicht mehr gewählt, sondern berufen durch den Landrat. Auch die Partei sichert sich durch dieses Gesetz dann ihren Einfluss, indem auch der Ortsgruppenleiter der NSDAP und der dienstälteste Führer der SA auf Dauer Ämter im Gemeinderat haben. Also da sowieso sitzen, dann überhaupt auch solche Listen, Vorschlagslisten dann der Partei vorgelegt werden. Auch da ist dann nochmal wieder Einfluss der NSDAP möglich. Und noch stärker wird dann das Ganze mit der deutschen Gemeindeordnung mit im Jahr 1935. Und da werden dann tatsächlich die Beigeordneten unter Mitwirkung des Beauftragten der NSDAP berufen. So heißt es dort. Damit ist das dann völlig ausgeschaltet, dass auch noch andere Stimmen dann dort laut werden können. Insofern bieten dann, wenn wir sie haben, auch Protokollbücher oder Aufzeichnungen, die heißen dann auch nur noch Beschlüsse des Leiters der Gemeinde, haben dann nur noch wenig Aussagekraft. Also wer denkt an so einem Protokollbuch oder ein Niederschriftsbuch noch Interessantes zu finden, also das sind dann höchsten Nuancen, die man da noch ableiten kann, weil es eben auch keine Diskussionen mehr gibt.
Die Ausschaltung anderer Stimmen ging ja sicherlich auch einher mit der Ausschaltung auch politischer Gegner.
Ja.
Was lässt sich da in Ratzeburg so erkennen und nachvollziehen?
Also wie eigentlich überall werden diese politischen Gegner auf verschiedene Weise bekämpft. Das eine, das was ich geschildert hatte, dass man die Gegner aus den Vertretungskörperschaften herausdrängt, entweder durch Verhaftung oder dass man ihnen die Mandate entzieht. Wir wissen auch, und das können wir aus den Verwaltungsberichten ablesen, dass man die bekannten Vertreter anderer politischer Parteien, also vor allen Dingen der SPD oder der KPD, auch in Schutzhaft gesetzt hat. Das ist ja ein sehr euphemistischer Begriff, also Das besagt ja eigentlich, wir schützen diejenigen, die wir jetzt in Haft setzen, aber eigentlich geht es darum, sie aus dem öffentlichen Verkehr zu ziehen. Und da können wir im Verwaltungsbericht eben auch sehen, wie viele Menschen das tatsächlich betroffen hat. 1933 sind 38 Personen in Schutzhaft genommen worden. Das heißt, man hat sie meist hier vor Ort ins Gefängnis gesteckt und dort sind sie in der Regel zumindest massiv eingeschüchtert worden. Das heißt, man hat sie eine Weile festgehalten. Teilweise sind sie in die provisorischen Konzentrationslager gesteckt worden und in der Regel dann freigelassen worden unter der Androhung, wenn ihr euch weiter politisch betätigt, dann werden weitere Repressalien folgen. Man hat sie irgendeine Erklärung dann unterzeichnen lassen. In der Hoffnung, dass diese Einschüchterung dann auch Wirkung zeigt. Und das dürfte in vielen Fällen auch so gewesen sein. Also wenn wir gucken in den Jahren da drauf, 1934 waren es dann eben nicht mehr 38, sondern 19 Personen und 1935 nur noch 13 Personen, für die Schutzhaft dann angeordnet wurde. Das heißt, das war offensichtlich so eine wirksame Maßnahme. Wir wissen auch, dass bestimmte Grundrechte aufgehoben worden sind für bekannte Funktionäre von KPD, SPD. Das heißt, man hat das Briefgeheimnis oder Telefongeheimnis für diese Menschen aufgehoben. Man hat sie kontrolliert, Hausdurchsuchungen durchgeführt und natürlich alle Vereine auch aufgelöst, die in Verdacht standen, mit den Parteien zusammengearbeitet zu haben oder wo man wusste, da sind verstärkt SPD und KPD-Mitglieder tätig. Das konnten auch Gesangsvereine sein oder Arbeiter-, Turn- und Sportvereine, die werden verboten. Und deren Vermögen, das ist überschaubar, aber man hat es beschlagnahmt und hat dann, wenn Musikinstrumente meinetwegen da waren, das der HJ oder der SA zur Verfügung gestellt. Und so verschwindet diese Kultur auf lokaler Ebene. Gerade hier im ländlichen Gebiet ist es natürlich zusätzlich schwierig auch gewesen, in dieser Situation noch irgendeine Form von Opposition zu betreiben.
Wir sprachen ja eingangs im Podcast darüber, dass sich ja Stadtgeschichtliches häufig auch an Personen nachvollziehen lässt, um auch die große Geschichte zu verstehen. Gibt es vielleicht auch eine Person, an der das deutlich gemacht werden kann, auch dieses Ausschalten der politischen Gegner?
Ja, wir haben so eine Person. Vor einigen Jahren ist in der Zeitschrift des Arbeitskreises zur Erforschung des Nationalsozialismus in Schleswig-Holstein ein Lebensbericht veröffentlicht worden eines Ratzeburger Kommunisten, Willi Lange. Willi Lange hat nach dem Zweiten Weltkrieg, als es um die Rückkehr aus dem Exil nach Deutschland ging, seinen Werdegang aufgezeichnet. Dieser Willi Lange ist 1902 in Laumburg an der Elbe geboren, hat die meiste Zeit seines Lebens im Kreisherzogtum Laumburg gelebt, hatte eine Ausbildung als Schmied in Sterlei gemacht und ein relativ unstetes Leben eine Zeit lang geführt, ehe er dann wieder nach Ratzeburg gekommen ist, wo er tatsächlich auch bei einem Schmied Arbeit gefunden hat. Und er hat hier als Funktionär der KPD eine Ortsgruppe aufgebaut und auch im Landgebiet ist er aktiv gewesen. Hat also verschiedene Ortsgruppen hier in Bergentin, in Hollenbeek oder Schmielau gegründet und war sehr engagiert. Und er hat eben auch über diese Zeit in Ratzeburg bis zu seinem Exil in diesem Lebensbericht auch Zeugnis abgegeben. Er selber hat genau das erfahren, was ich eben beschrieben habe. Also er ist vor Ort inhaftiert gewesen im Amtsgerichtsgefängnis. Er hat auch in Lübeck im Gefängnis gesessen, weil man ihm wegen Hochverrats den Prozess machen wollte. Und er beschreibt dann ja sehr anschaulich die Schwierigkeiten, die es hier gegeben hat. Und das muss man sich eben auch mal vor Augen führen. Es ist natürlich in einer Stadt wie Ratzeburg mit wenigen tausend Einwohnern eigentlich allen bekannt gewesen, wer ist Sozialdemokrat, wer ist Kommunist gewesen. Das wussten die Behörden und so stand man natürlich ständig unter Beobachtung. Und er hat dann beschrieben, wie er versucht hat, irgendetwas zu tun an Propaganda gegen die nationalsozialistische Regierung. Er hatte noch alte Broschüren, die er dann verteilt hat. Das muss natürlich heimlich und nachts passieren, dass man das irgendwo in die Briefkästen wirft. Und auch wer heute Ratzeburg nachts kennt, der weiß, also da fällt man schon auf, wenn man sich da durch die Straßen bewegt. Also das war sicher sehr schwierig. Und er schreibt auch, er hat mit einer kleinen Kinderspielzeug-Handdruckerei Handzettel auf Toilettenpapier hergestellt. Heute haben wir überall Kopierer stehen und man könnte da irgendwelches Propagandamaterial herstellen. Das war sein Versuch, dann irgendwie Informationen, die er dann von ausländischen Radiostationen aufgenommen hat, Moskauer Radio mit dem deutschen Programm, was er dann gehört hat, irgendwie an die Menschen zu bringen. Auch indirekt, dass er diese Handzettel dann bei Genossen, die er für verlässlich hielt, eingeworfen hat, in der Hoffnung, dass die es weiterverteilt haben. Und er erzählt, dass es offensichtlich erfolgreich war, weil er in seinem eigenen Postkasten dann auch wieder so einen Handzettel fand. Also die haben dann so untereinander versucht, Kontakt zu halten. Aber es ist sicher ausgeschlossen gewesen, dass so etwas in einer kleinen Stadt oder auf dem Lande überhaupt existieren und aufgebaut werden konnte wie eine Untergrundorganisation. Also es wäre wahrscheinlich schon aufgefallen, wenn sich die bekannten Kommunisten irgendwo regelmäßig getroffen hätten. Das war gar nicht möglich. Und so finden wir eben auch kaum Beispiele für, ich sag mal, eine Opposition. Und er selber wird dann auch gewarnt im Sommer 1936, dass man bei ihm zu Hause eine Hausdurchsuchung durchgeführt habe und dass ihm unmittelbar die Verhaftung drohe. Und er schafft es dann tatsächlich, über Dänemark nach Schweden zu fliehen, wo er dann bis Kriegsende im Exil lebt. Er ist nochmal nach Ratzeburg zurückgekommen, das wissen wir aus den Melderegistern, hat sich nach Schwerin abgemeldet. Aber sein weiterer Lebensweg dann ab den späten 40er Jahren ist dann auch unbekannt. Das lässt nochmal so ganz anschaulich erkennen, welche Handlungsspielräume, sehr eingeschränkten Handlungsspielräume überhaupt nur da waren. Und wenn man sagt, gut, welche Möglichkeiten hatte man dann nach 33, dann waren das vielleicht so ganz vereinzelte Handlungen, dass man dieser Diktatur etwas entgegensetzen konnte.
Sie hörten einen Podcast aus dem Stadtarchiv Ratzeburg in Kooperation mit der Volkshochschule Ratzeburg. Es sprach Stadtarchivar und Autor Christian Lopau. Als Eingangsmusik hörten Sie die Ratzeburger Viertour, einen traditionellen Volkstanz, arrangiert und eingespielt von Lorenz Stellmacher.